Lieber Zuschauer, ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wir wollen jetzt gemeinsam in Gottes Wort lesen und uns Gedanken widmen, die unsere Zeit heute bestimmen, und ich lade dich ein, dazu mit mir am Anfang ein Gebet zu sprechen. Unser allmächtiger Gott im Himmel, Herr Jesus Christus, wir treten vor dich, Herr, weil wir heute in deinem Wort lesen wollen und weil wir erkennen und lernen wollen von dir und aus deinem Wort, was du uns heute zu lehren hast, was du uns zu sagen hast. Und so sei du mitten unter uns, erfülle uns mit deinem guten Gottesgeist und nimm du alles fort, was unsere Gedanken jetzt ablenkt, und hab Dank, dass wir aus deinem Wort Dinge lernen können, die für unser Leben relevant sind. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Vor 2 Tagen habe ich im Radio gehört, dass die Nachrichtensprecher von einer Studie berichtet haben, in der berichtet wurde, dass die letzten 2 Hitzesommer untersucht worden sind und man herausgefunden hat, dass diese beiden Hitzesommer die heftigsten waren seit dem Beginn der Aufzeichnung von vor 250 Jahren. Ich möchte mit euch zu Beginn ein Zitat lesen, die auch mit einer Dürre, die beschrieben wird, und ich lade euch ein, jetzt hier dieses Zitat, was ihr lesen könnt, mit mir gemeinsam zu verfolgen. Hier heißt es: Zu der Zeit wird der Spätregen oder die Erquickung von dem Angesichte des Herrn kommen, um der lauten Stimme des dritten Engels Kraft zu geben und die Heiligen zuzurichten, damit sie zur Zeit der 7 letzten Plagen bestehen können. Hier ist die Rede von einer Zeit, in der Regen notwendig sein wird. Eine Zeit, wo nicht explizit steht, dass es eine Dürre vorausgegangen ist, aber es steht, dass ein Regen kommen muss. Und dieser Regen hat 2 Funktionen. Zum einen soll er die Verkündigung der dritten Engelsbotschaft vorantreiben, sodass Menschen die dritte Engelsbotschaft auch kennenlernen. Und zum anderen ist hier die Rede davon, dass dieser Regen, der dann kommen wird, uns darauf vorbereitet, auf die letzte Zeit dieser Menschheitsgeschichte und in dieser Zeit als gläubige Menschen und Christen auch bestehen zu können. Ich möchte mit euch heute im alttestamentlichen Buch Sacharja etwas lesen und einige Verse, genauer gesagt 2 Kapitel, gemeinsam studieren. Und es hat einen bestimmten Grund, warum ich diese Kapitel ausgewählt habe. Es ist nicht einfach grundlos oder sorglos ausgewählt. Und warum ich diese Verse ausgewählt habe, die Begründung dafür, findet ihr in diesem Zitat, was ihr hier mit mir lesen könnt. Dort schreibt die Autorin: Die Gemeinde muss sich ihrer Verpflichtung, das Evangelium der gegenwärtigen Wahrheit jeder Kreatur zu bringen, bewusst werden. Ich bitte euch, lest das 3. und 4. Kapitel des Propheten Sacharja. Hier in diesem Zitat werden wir dazu aufgefordert, genau diese beiden Kapitel, also Kapitel 3 und Kapitel 4 aus dem Buch Sacharja, zu studieren. Und wenn uns diese Autorin dazu aufruft, vielleicht sollten wir es einfach tun. Und ich lade euch gemeinsam mit mir einzusteigen im Buch Sacharja. Und zwar dort in Kapitel 3, ab Vers 1 wollen wir lesen. Sacharja Kapitel 3 und hier ab Vers 1. Und er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zu Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich. Er, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser nicht ein Brandscheit, der aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen, lass dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf dein Haupt. Da setzten sie einen reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Wer war dieser Jeschua? Hier ist die Rede von einem Jeschua. Und ich möchte mit euch in den folgenden Minuten etwas genauer anschauen, wer dieser Jeschua nun genau war. Es wird uns berichtet, dass das Volk Israel im Jahr 605 einen Krieg erlebt hat. Und zwar hat das babylonische Volk das Volk Israel angegriffen. Und die Babylonier haben Jerusalem, die Stadt Jerusalem, im Jahr 605 vor Christus eingenommen. Und bei dieser Einnahme wurden Gefangene hinweggeführt. Es sind Menschen gestorben, aber es wurden auch viele, die in Jerusalem gelebt haben, weggeführt in das babylonische Großreich und dort eingegliedert. Was etliche nicht wissen, ist, dass in den Jahren von 605 bis 586 vor Christus es drei Wellen der Wegführung gab. Also es wurden nicht alle Menschen aus Jerusalem gleich auf einmal hinweggeführt, sondern in diesen knapp 20 Jahren gab es drei Wegführungen nach Jerusalem. Im Buch Esra Kapitel 1 wird uns dann berichtet, dass Gott einen König nach 70 Jahren hat aufstehen lassen. Und dieser König Kyros hat von Gott aufs Herz gelegt bekommen, dieses Volk, was weggeführt worden war, wieder in die Heimat ziehen zu lassen. Und so begannen etliche dieser ehemaligen Jerusalemer Einwohner, sich auf den Weg zu machen, wieder nach Jerusalem nach Hause zu ziehen. Und ihr Gedanke war als erstes dort, ihrem Gott ein Haus zu bauen. Und hier ist die Rede davon, dass einer dieser Männer, der dabei war, den Namen Jeschua trug. Jeschua, ein Sohn Jozadaks. Es waren bei ihm die Priester und ein Mann namens Serubabel. Und sie kamen zurück nach Jerusalem und sie legten dort den Grund, das Fundament, könnte man sagen, für den Altar, um diesen wieder aufzubauen. Und das geschah in den Jahren 537 bis 535 vor Christus. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in diese Vision von dem Buch im Sacharja 3, dann ist hier die Rede davon, dass dieser Jeschua, dass er hier unreine, dreckige Kleider anhatte. Und das symbolisiert uns die Sünde eines jeden Menschen, die jeder Mensch auf seinem Herzen trägt. Die Frage ist nun, wann spielte es? Und die zweite Frage, die ich euch hier stellen möchte nochmal, wer ist dieser Jeschua ganz genau? Ich möchte mit euch dazu im Buch Sacharja weiterlesen und wir lesen hier in Kapitel 3 nun den Vers 2. Da sprach der Herr zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, der du Jerusalem erwählt hast. Ist dieser nicht ein Brandscheit, der aus dem Feuer herausgerissen ist? Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere von euch einen Kamin zu Hause, einen Ofen. Vielleicht heizt auch der eine oder andere von euch mit einer Befeuerungsanlage, die mit Holz befeuert wird. Ich habe in meinem ersten Predigtbezirk, wo ich gearbeitet habe, noch jemanden kennengelernt, der hatte sogar noch einen Ofen zu Hause, also ein Herd, mit dem er sogar noch gekocht hat, mit einem Holzofen. Was passiert, wenn ihr nun ein Holzstück in den Kamin hineinlegt? Die Flammen werden dieses Holz ansengen, ja, die oberflächlichen Fasern werden verkohlen und dieses Holzstück wird anfangen anzubrennen, es fängt an zu riechen. Und dieses Holzstück wird anfangen zu verkohlen und zu verbrennen. Das Holzstück, es geht kaputt. Die Frage ist, wenn hier die Rede ist, und wir verstehen diese Rede, die wir hier im Buch Sacharja lesen können, symbolisch. Also es ist ein Symbol. Das heißt, dieses Bild, was der Sacharja hier verwendet in seiner Geschichte, soll uns etwas weitergeben. Es soll uns etwas deutlich machen. Und wenn dort die Rede ist, dass ein Brandscheit aus dem Feuer herausgeholt wird, dann stellt sich diese Frage, was hat es mit diesem Brandscheid auf sich, was symbolisiert es? Ich möchte mit euch an der Stelle hier weiterlesen, und zwar in Sacharja Kapitel 3, die Verse 3 und 4. Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Feierkleider anziehen. Ich möchte mit euch gedanklich nochmal zu diesem Symbol, zu diesem Bild zurückgehen des Brandscheides. Wenn du jetzt so ein Brandscheid, was angefangen hat anzubrennen, aus dem Feuer hinausziehst und herausnimmst, ja, mit deiner Zange, mit deinem Handschuh, dann ist dieses Holzstück, es ist zerstört, es ist angebrannt, es ist angekohlt, es ist angesenkt. Und die Frage ist, was kann ich mit diesem Holzstück noch anfangen? Wenn es vielleicht nicht so lange im Feuer war, dann könnte ich, wenn es dick genug ist, im Idealfall vielleicht noch diese Seiten absägen, sodass vielleicht noch ein unberührter und ein heiler Kern übrig bleibt. Wenn es schlecht läuft, wird von diesem Brandscheit nichts mehr übrig bleiben, sondern er ist zerstört und es ist kaputt und es bleibt kein Kern übrig. Was Sacharja hier in diesem Bild, in dieser Vision uns aufzeigt im biblischen Leser, ist, dass es einen Feuer, also einen Brandscheit aus dem Feuer herauszuholen und den wieder so herzustellen, wie er vorher war, ein für uns Menschen unmögliches Werk ist. Es ist für uns nicht möglich, ein Stück Holz aus dem Feuer herauszuholen, was dort drinnen lag, um es wieder so heile zu machen, wie es vorher war. Es beschreibt ein Werk, was für einen Menschen, also für dich und mich, nicht möglich, nicht realisierbar ist. Was wir in diesen Versen finden, ist eigentlich eine Beschreibung des großen Kampfes. Ich möchte euch das zeigen und ihr könnt das hier auf der Folie auch mitverfolgen. Was wir hier sehen können, ist, dass in diesen Versen Kapitel 3 eigentlich der große Kampf zwischen Gut und Böse und zwischen Gott und seinen Mächten und dem Widersacher Gottes und seinen Mächten beschrieben wird. Hier ist davon die Rede, dass Satan eine Anklage gegen Gott erhebt. Das lesen wir in Vers 1. In Vers 2 sehen wir, dass der Mensch, der angeklagt oder der verklagt wird, aber auch einen Fürsprecher in Gott hat. Vers 3 beschreibt uns, dass jeder Mensch Sünder ist und dass jeder Mensch einer Erlösung bedarf und dass jeder Mensch sündhafte Neigungen oder Tendenzen hat. Und es beschreibt uns auch die Erlösungsbotschaft, wie Gott den Menschen nach seiner Bekehrung sieht. Das heißt, hat ein Mensch sein Leben erstmal Gott übergeben, beschreiben uns diese Verse, welchen Blick Gott auf den Menschen hat. Es beschreibt den Bund Gottes mit den Menschen und den Auftrag, den Gott uns als Menschen gibt. Und es zeigt uns auch diese Verse, die Erlösungstat von Jesu Christi auf dem Kreuz an Golgatha auf. Hier jetzt noch einmal, kurz bevor wir zu der Zusammenfassung kommen, die Frage, wer war hier jetzt alles beteiligt? Also wir sehen, hier ist die Rede von Satan, hier ist die Rede von dem Engel des Herrn und der Engel des Herrn wird oft in der Bibel benutzt für ein Bild für Jesus Christus. Also in 2. Mose Kapitel 3 können wir lesen, dass dieser Begriff Engel des Herrn auch für Jesus Christus verwendet wird. Und wir sehen, dass Jeschua da ist. Diese drei Personen sind anwesend. Und die Frage ist, welche Funktion nimmt der Jeschua ein? Also was ist das, was der Jeschua dort tut? Was ist seine Funktion, was ist seine Aufgabe? Jeschua war der Hohepriester und der Hohepriester hatte im Alten Testament eine besondere Funktion. So wie es dieser Begriff schon sagt, stand er den Priestern vor. Er war der oberste aller Priester und er hatte besondere Aufgaben und Funktionen. Und eine dieser Funktionen möchte ich euch jetzt im Folgenden kurz beschreiben. Und zwar war eine der wichtigen Aufgaben des Hohepriesters, einmal im Jahr in das Heiligtum zu gehen, aber nicht nur in das Heiligtum hineinzugehen, sondern in das Allerheiligste hineinzugehen. Also an den Ort zu gehen, an den niemand gehen durfte und auch an den Hohepriester nur einmal im Jahr hineingehen konnte. Und dieser Hohepriester hatte dort die Aufgabe, die Sünden des Volkes, also des gesamten israelitischen Volkes, vor Gott zu bringen und die Sünden, die bekannt worden sind durch die Menschen, die im Laufe des Jahres ihre Sünden ins Heiligtum hineingetragen haben, dann vor Gott zu bekennen. Und dieser sollte diese Sünden dann ein für alle Mal ausräumen. Jeschua, was bedeutet dieser Name? Der Name bedeutet, der Herr ist Rettung. Und der griechische Begriff des Namens Jeschua ist Jesus Christus. Und wenn ihr das so hört, dann müssen wir doch überlegen, ob diese Geschichte hier durch Zufall steht, so wie sie steht, oder ob sie eine besondere Bedeutung hat. Da dem biblischen Leser wahrscheinlich schon aufgefallen ist, dass in der Bibel selten etwas durch Zufall steht, sondern alles seine gute Bewandtnis und seine gute Funktion hat, können wir wissen, dass es eben eine ganz besondere Bedeutung hat. Und wenn wir jetzt uns an das eingangs gelesene Zitat erinnern, wo es heißt, dass die Autorin Ellen White uns sagt, dass man sich besonders mit dem dritten und vierten Kapitel des Buches Zacharias auseinandersetzen soll, dann hat es noch einmal einen gewichtigeren Wert. Und was wir sehen können, ist dieser Botschaft, dass hier herausgebracht wird, dass Gott eine Botschaft der Gnade für uns Menschen hat. Gott hat eine Botschaft, die er allen Menschen kundtun möchte. Und diese Botschaft lautet, dass er Rettung für uns geben möchte, dass er die Menschheit retten möchte, diesen angebrannten Brandscheit, der sich weder selber herausretten kann, noch ist da irgendjemand anders, der ihn herausretten könnte. Und selbst wenn man sich herausretten könnte, wäre man trotzdem nicht erlöst, denn es bedarf einer göttlichen Funktion, die natürliche Haltung des Menschen wiederherzustellen, so wie Gott uns geschaffen hat. Und ihr Lieben, das ist es, was ich mit euch hier noch etwas vertieft mir anschauen möchte. Denn es gibt dort dieses eine Wesen, das die Bibel Satan nennt, der Teufel, die Schlange, der alte Drache. Und dieses Wesen hat eine Funktion in diesem Weltall, die es sich selber zu eigen gemacht hat. Dieses Wesen möchte gerne eine Funktion Gottes einnehmen. Es möchte richten. Es möchte verklagen. Es möchte anklagen. Und es möchte nach seinem Wunsch alle in die Verdammnis führen, wo er nur kann. Und am besten alle Menschen, die hier auf diesem Planeten gelebt haben. Aber die gute Botschaft ist, dass wir einen Fürsprecher haben. Einen Fürsprecher, der uns vertritt. Und das ist es, was ich mit euch gerne noch etwas näher anschauen möchte. In der folgenden Folie könnt ihr ein Bild sehen. Ein Bild, was ich nicht selber gemalt habe, denn ich bin nicht mit der Gabe der Kunst oder des Zeichnens oder Malens betraut worden von Gott, sondern das hat eine Studienkollegin von uns gezeichnet. Und wir hatten die Aufgabe in unserem Theologiestudium, als wir dieses Buch Zacharia studiert hatten, einige dieser Verse und Kapitel, die wir dort gelesen haben, zeichnerisch darzustellen. Und wenn ihr jetzt dieses Bild anschaut, dann seht ihr dort, dass das dort niedergemalt ist, was wir in Zacharia Kapitel 4 in den Versen 2 bis 4 lesen können. Zacharia Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. Er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe und siehe einen Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind und zwei Ölbäume dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere zur Linken. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir war, mein Herr, was bedeuten diese? Und lieber Zuschauer, ich möchte dir diese Frage stellen. Lieber Zuschauer, was bedeuten diese? Was bedeutet dieses Bild? Was ist das, was uns dieses Bild zeigt? Was soll es uns symbolisieren? Was stellt es dar? Und warum hat Gott dem Zacharia dieses Bild so gezeigt, dass er es uns weitergeben konnte? Ich möchte mit euch beginnen, eine Antwort zu finden. Und zwar finden wir einen ersten Teil der Antwort im Buch der Apostelgeschichte. Hier heißt es, wie Gott zu Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alles heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Biblisch gesehen präsentiert oder repräsentiert dieses Bild des Öles den Heiligen Geist. Also es war damals so, dass in biblischen Zeiten entweder ein Priester oder ein König gesalbt worden ist für den Dienst. Das heißt, er wurde befähigt, könnte man sagen, indem man ihn mit Öl gesalbt hat. Und dieses Öl selber hat keine magische Funktion oder ein Wunder, was dort geschieht, sondern dieses Öl steht symbolisch stellvertretend für den Heiligen Geist, der von Gott ausgeht. Und dieser Heilige Geist, der von Gott ausgeht, soll dann den Menschen, der gesalbt worden ist, also der Priester als Beispiel oder der König, soll ihn befähigen, ein durch Gottes Geist geleitetes Leben und Werk auf dieser Erde zu führen. Ich möchte mit euch an der Stelle ein Zitat lesen, ein weiteres Zitat, was uns etwas näher erläutert, was es jetzt mit diesem Öl hier im Zacharia Kapitel 3 und 4 auf sich hat. Das Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist, der auch in der Weissagung Sacharjas so dargestellt wird. Von den beiden Olivenbäumen floss das goldene Öl durch die goldenen Röhren in die Leuchterschale und von dort in die goldenen Lampen, die das Heiligtum erhellten. So strömt auch von den heiligen Wesen, die in Gottes Gegenwart leben, der Heilige Geist zu den Menschen, die sich seinem Dienst geweiht haben. Die zwei Gesalbten haben die Aufgabe, dem Volk Gottes die himmlische Gnade zu vermitteln, die allein sein Wort zu unseres Fußes Leuchte und zu einem Licht auf unserem Weg machen kann. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht Gott der Herr Zebaoth. Frage: Zu wem fließt dieses Öl und woher kommt es? Wenn wir uns dieses Zitat nochmal anschauen, dann ist hier die Rede in der Mitte davon, so strömt auch von den heiligen Wesen, die in Gottes Gegenwart leben, der Heilige Geist. Das heißt, der Heilige Geist kommt aus dem Himmel herab, aus der Nähe der Menschen, der Wesen, die in der Nähe Gottes leben, und er fließt zu den Menschen auf die Erde. Aber hier steht nicht, dass er zu irgendwem fließt. Und hier steht auch nicht, dass er zu allen fließt, sondern hier steht etwas Besonderes. Hier steht, dass der Heilige Geist zu denen fließt, die sich seinem Dienst geweiht haben. Und das ist der entscheidende Punkt an diesem Zitat. Natürlich setzen wir voraus, dass derjenige, der sich dem Dienst Gottes auch geweiht hat, sein Leben Gott übergeben hat, dass er sich bekehrt hat, dass er umgekehrt ist von seinem ehemaligen Lebenswandel und sich Gott hingewendet hat. Aber hier ist nicht die Rede davon, dass der Heilige Geist zu den Menschen herabfließt, die sich einfach bekehrt haben, sondern hier ist die Rede davon, wird explizit erwähnt, dass der Heilige Geist zu den Menschen fließt, die sich dem Dienst Gottes geweiht haben. Ich möchte mit euch dort noch etwas weitergehen und noch ein weiteres Zitat lesen. In diesem Zitat geht es weiter und es bezieht sich ebenfalls auf das Wirken des Heiligen Geistes. Der Umfang des empfangenen Öles, das von den beiden Zweigen des Ölbaumes herabfließt, ist vom Empfänger abhängig. Inwieweit er das Öl in seinem Leben durch Wort und Tat wirksam werden lässt, um damit den Bedürfnissen anderer Seelen abzuhelfen. Welch ein köstliches, befriedigendes Werk, bei dem ständig empfangen und weitergegeben wird. Nur durch die Weitergabe wird der Empfang sichergestellt. Lieber Zuschauer, ich möchte mit euch nochmal mir diese beiden Zitate etwas genauer anschauen und zu Gemüte führen lassen. Denn ich denke und bin davon überzeugt, dass diese beiden Zitate essentielle Wahrheiten für dein und für mein Leben beinhalten. Was wir in diesen Zitaten entdecken können, ist etwas Entscheidendes. Und ich möchte, bevor wir hier weitergehen, nochmal zu dem Zitat zurückspringen, was wir eben als erstes gelesen haben. Hier ist die Rede davon, dass die Voraussetzung für den Empfang des Heiligen Geistes etwas Besonderes ist. Und ich möchte das mit euch nochmal anschauen. Und zwar heißt es hier, dass die zwei Gesalbten die Aufgabe haben, dem Volk Gottes die himmlische Gnade zu vermitteln, die allein sein Wort zu unseres Fußes leuchte und zu einem Licht auf unserem Weg machen kann. Und ich möchte zu bedenken geben an der Stelle, hier die Reihenfolge zu beobachten, in der dieses niedergeschrieben worden ist. Die Funktion dieses Bildes, was Sacharja dort in Kapitel 4 hat, ist die Funktion, dass wir die Gnade Gottes vermittelt bekommen sollen. Das bedeutet, dass der Gläubige, also der, der sich dem Dienst Gottes geweiht hat, verstehen und begreifen können sollen, wie die Gnade Gottes funktioniert. Und jetzt kommt der Nachsatz, die allein sein Wort zu unseres Fußes leuchte und zu einem Licht auf unserem Weg machen kann. Lieber Zuschauer, das ist wirklich ein wichtiger Punkt an der Stelle. Denn hier zeigt uns, wir als gläubige Menschen, wir wissen aus dem Wort Gottes, dass wir nicht nur für uns selber auf diesem Planeten leben. Und dass es egal ist, wie wir leben und was wir machen. Sondern die Bibel zeigt uns auf, was die Aufgabe oder die Funktion eines gläubigen Menschen auf diesem Planeten ist. Gott möchte, dass wir ihn hier auf dieser Erde repräsentieren, in in Taten und, wenn es nötig tut, auch in Worten. Und wir sind diejenigen, die Gottes Füße und Gottes Arme und Gottes Hände auf diesem Planeten sind, um Gutes zu wirken. Und wir sollen, wie sagt es der Text, wir sollen durch sein Wort soll unseres Fußes Leuchte sein und ein Licht auf deinem und meinem Weg. Das bedeutet, dass unsere Aufgabe als Gläubige ist, ein Licht zu sein auf dieser Welt. Und dieses Licht symbolisiert die Wahrheit Gottes. Das heißt, wir sollen diese Wahrheit Gottes ausstrahlen und in die Welt hinaustragen. Allerdings nennt die Autorin hier eine Voraussetzung dafür, dass wir zu diesem Licht werden können. Und sie nennt eine Voraussetzung, dass das Wort Gottes selber zu meines Fußes Leuchte werden kann und dass ein Licht auf meinem Weg wird. Das heißt, dass mein Lebensweg erhellt wird. Und diese Voraussetzung ist, und das ist der entscheidende Punkt, dass wir die Gnade Gottes richtig verstanden haben. Die Voraussetzung, dass Gottes Wort in meinem Leben zu meines Fußes Leuchte wird, ist, dass ich die Gnadenbotschaft Gottes wirklich richtig verstanden habe. Und wenn ich euch an dieser Stelle jetzt die Frage stelle, was das für den Umkehrschluss bedeuten würde, dann bedeutet das, dass ich die Gnade Gottes verstanden haben kann oder davon gehört haben kann, aber sie nicht richtig begriffen haben kann. Und wenn wir uns die Frage stellen, was bedeutet das, wenn ich die Gnade Gottes nicht richtig begriffen habe und nicht richtig verstanden habe und nicht richtig in mein Leben integriert habe, dann hat es zur Folge, dass Gottes Wort in meinem Leben nicht zu meines Fußes Leuchte wird und auch nicht als Licht mein Leben erhält. Und wenn das in meinem Leben nicht geschieht, bin ich dann ein Licht für andere Menschen? Ich möchte mit euch noch einmal das zweite Zitat, was wir eben gelesen haben, anschauen. Dort beschreibt Ellen White und sagt dort, dass der Umfang von dem, also das heißt, wie viel Öl ich in meinem Leben empfange als gläubiger Mensch, das bedeutet, wie viel Heiliger Geist in meinem Leben Gott hineinfließen lässt, von einer entscheidenden Sache abhängt. Und wenn ihr euch dieses Zitat jetzt nochmal anschaut, dann stellt sich hier die Frage, welches ist die Voraussetzung? Was ist der Hintergrund? Und das wird im letzten Satz deutlich. Nur durch die Weitergabe wird der Empfang, Klammer auf, des Heiligen Geistes, Klammer zu, sichergestellt. Das bedeutet, wenn ich diesen Heiligen Geist in meinem Leben empfange und die Segnungen, die damit verbunden sind, ich sie aber nicht in dem Maße weitergebe und hinausgebe an die Menschen, die um mich herum leben, so wie Gott das für mein Leben vorherbestimmt hat, dann wird der Empfang des Heiligen Geistes in meinem Leben nicht sichergestellt. Und ich denke, dass wir hier drin zwei Hauptpunkte finden, warum viele Menschen in ihrem Leben Gott zwar kennen, aber nicht das Leben so erleben, das gläubige Leben und das Leben mit Gott und der Fülle des Heiligen Geistes erleben, wie Gott es sich eigentlich für dich und für mich wünscht, weil hier diese beiden Punkte nicht beachtet werden oder an diesen beiden Punkten eine Angriffsstelle ist. Und bedenkt, was die Autorin Ellen White am Anfang geschrieben hat. Sie sagt, studiert Sacharja Kapitel 3 und 4. Warum? Was ist das Zentrum? Was ist die Mitte von diesen beiden Kapiteln? Es stellt die Gnadenbotschaft Gottes an diese Welt dar. Und es zeigt uns auf, es gibt einen Verkläger, ja, aber was viel wichtiger ist, es gibt einen Fürsprecher für uns, der das Werk vollbringen kann, was kein Mensch auf dieser Welt tun könnte. Und zwar, dass er uns Menschen aus der sündigen Natur herausrettet und in ein ewiges Leben hineinstellt, uns wieder heilt, uns wieder gesund machen kann. Und diese Botschaft wird attackiert. Diese Botschaft wird angegriffen. Und es ist doch nur zu verständlich, dass der Widersacher Gottes möchte, dass wir diese Gnadenbotschaft nicht verstehen. Warum? Und ihr Lieben, ich rede hier nicht von billiger Gnade oder von der Erlösung durch den Glauben allein. Natürlich werden wir durch den Glauben allein erlöst, aber wir wissen, dass die Bibel uns aufzeigt, dass Gott auch möchte, dass sich unser Leben verändert und dass er durch seinen Geist unser Leben verändern möchte. Aber ich stelle euch die Frage, ist es nicht logisch, dass der Widersacher Gottes diese Tür angreift, dass er dieses Tor attackiert. Warum? Weil diese Tür und dieses Tor doch der Eingang zu einem ewigen Leben und zur Wiederherstellung des Lebens aus dem sündigen Status in ein Leben hinein, wo ich frei von Sünde leben kann, bedeutet. Und es ist doch logisch, dass Gott die Gnadenbotschaft, und ich rede hier jetzt noch nicht von der Heiligung, sondern ich rede von der Gnadenbotschaft, dass der Widersacher Gottes diese Botschaft attackiert. Denn wenn du und ich diese Botschaft nicht richtig verstanden haben, so sagt das Zitat, ich wiederhole mich, wir haben es schon ein paar Mal gehört, aber so sagt dieses Zitat, dass dann Gottes Wort in meinem Leben keine Kraft haben wird. Es wird mich nicht verändern. Es wird aus mir keinen neuen Menschen machen. Denn wenn ich die Grundlage nicht richtig gelegt habe, so kann ich auch kein Haus auf diesem Fundament aufbauen, wenn es kein richtiges, tragfähiges Fundament hat. Und ihr Lieben, so möchte ich mit euch Richtung Schluss gehen. Wenn ihr an dieses Zitat denkt, was wir am Anfang gelesen haben, also was ist der Grund dafür, warum wir dieses Kapitel 3 und 4 aus dem Buch Sacharja studieren sollten, dann habe ich dort etwas nicht vorgelesen. Ganz bewusst nicht. Und ich wollte euch das nicht vorenthalten, sondern ich wollte es gerne an den Schluss dieser Predigt stellen, ans Ende, um hier einen ganz gewichtigen Punkt zu machen. Und ich lade euch noch einmal ein, mit mir dieses Zitat zu lesen. Ihr seht es dort. Dort heißt es, die Gemeinde muss sich ihrer Verpflichtung, das Evangelium der gegenwärtigen Wahrheit jeder Kreatur zu bringen, bewusst werden. Ich bitte euch, lest das 3. und 4. Kapitel des Propheten Sacharja. Und dann folgen hier diese Worte. Werden diese Kapitel verstanden und beherzigt, so wird ein Werk geschehen für diejenigen, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Ein Werk, das für die Gemeinde Fortschritt und Aufstieg bedeutet. Dieses Zitat ist ein Zitat aus den Zeugnissen für die Gemeinde, geschrieben Band 6 von Ellen White. Und es hat eine Überschrift. Und ähnlich wie in der Bibel, wo die Bibel wurde ja ohne Überschriften geschrieben und eingangs auch ohne Verse, und also Verszählungen und Kapitelzählungen. Und so ist es in diesen Zeugnissen für die Gemeinde geschrieben auch, dass diese Überschriften teilweise nachträglich hinzugefügt worden sind. Und hier heißt es, ein Versäumnis der Gemeinde und des Predigerstandes, vernachlässigte Gelegenheiten. Ellen White möchte uns hier etwas zeigen. Ellen White möchte etwas zeigen und diese Sache, die sie aufzeigen möchte, hat zwei Perspektiven. Die erste Perspektive, die wir jetzt etwas länger und ausführlicher schon betrachtet haben, hat mit deinem persönlichen Leben, mit deinem Glaubensleben zu tun. Das bedeutet, das Verständnis von Gnade wird dazu führen, dass Gottes Wort in deinem Leben zum Licht werden kann, dass es zu leuchten werden, dass es sich entfalten kann und dass es auch sichtbar wird für andere Menschen. Die zweite Perspektive, die dieses Zitat hier an dieser Stelle hat, ist eine Perspektive, die mit der Gemeinde zu tun hat. Nicht nur mit dir und mir, sondern mit der Gemeinschaft der Gläubigen auf dieser Welt. Und in diesem Zitat heißt es, wenn diese Kapitel verstanden werden, wenn sie begriffen werden, wenn sie nicht nur verstanden, sondern sie nutzt dieses Wort dort, beherzigt werden, wenn es in mein Herz trifft, wenn es mein Herz verstanden hat, mein Verstand und mein Herz, wenn es dort angekommen ist, dann wird etwas geschehen. Und sie sagt dort, es wird ein Werk geschehen für diejenigen, für wen? Für die, der hungert und dürstet. Wer ist das? Das sind die Menschen, die Gott in ihrem Leben noch nicht angenommen haben. Für diese Menschen wird ein Werk geschehen. Und das sind die Menschen, die nach Gerechtigkeit dürsten. Und dieses Werk wiederum, wenn es getan wird, für diese Menschen wird eine Auswirkung haben auf die Gemeinschaft der Gläubigen. Das bedeutet, dass es sozusagen für uns, sie nutzt dort die Worte, Fortschritt und Aufstieg bedeutet. Und ihr Lieben, das ist wie ein Kreislauf. Es ist ein Kreislauf, der dort geschieht. Wenn wir als gläubige Menschen auf dieser Erde ein Leben in Einklang mit Gottes Geboten leben. Und wenn wir als gläubige Menschen die Wahrheit und die Gnadenbotschaft wirklich verstanden haben, also das richtige Verständnis von Erlösung durch den Glauben allein, also Rechtfertigung, losgelöst von dem Verständnis an zweiter Stelle der Heiligung. Wenn wir dieses Verständnis bekommen haben, wenn wir das richtig begriffen und in unser Leben integriert haben, dann wird Gottes Gnade in unserem Leben sich sichtbar werden. Und wenn das sichtbar wird, weil wir uns für einen Dienst im Leben des Herrn geweiht haben, dann wird es so sein, dass das Auswirkungen hat auf die Menschen, die dürstet und hungert nach der Gerechtigkeit Gottes. Und im Umkehrschluss bedeutet das, wenn diese Menschen diese Durst, den sie haben und diesen Hunger, den sie haben, gestillt bekommen, dann wird das ein Werk für die Gemeinde sein und bedeutet für die Gemeinde Fortschritt und Aufstieg. Mich bewegen diese Gedanken aus dem Buch Sacharja, mich bewegen diese Gedanken aus dem Geist der Weissagung, die wir gelesen haben. Denn ich denke, dass wir oft in unseren Gemeinden, in unseren Kirchengemeinden, in unseren Heimen versuchen, Dinge in unserem Leben zu ändern. Und ja, wir sollen mit Gott auch unser Leben leben und wir sollen auch jeden Tag diesen Prozess der Heiligung voranschreiten. Und sicherlich ist das keine Pauschalantwort für jeden Gläubigen auf dieser Welt, sondern es ist ein Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, weil eben Ellen White dort besonders, so als wenn sie ihren Finger so besonders auf dieses Kapitel 3 und 4 des Buches Sacharja hindeutet und hinlegt und sagt, legt ein besonderes Augenmerk auf diese Kapitel. Und wir sehen dort an dieser Stelle einfach, wie wichtig es ist, diese Botschaft zu verstanden zu haben. Denn wenn wir sie nicht richtig verstanden haben, dann werden wir nicht zum Licht für andere Menschen. Diese Menschen werden nicht ihr Bedürfnis nach Hunger und nach Nahrung und nach Flüssigkeit gestillt bekommen. Und die Konsequenz, die daraus folgt, ist, dass wir in unserer Gemeinde keinen Fortschritt und keinen Aufstieg erleben. Und ihr Lieben, ist es nicht das, wonach wir uns alle sehnen? Ist es nicht das, wonach wir uns sehnen, dass wir in unseren Kirchen, in unserem Glauben erleben und erfahren, wie Gott in unser Leben eingreift, wie wir Wunderbares mit ihm erleben, wo wir merken, dass wir nicht einfach nur ein Leben hier auf dieser Erde leben, 9-to-5, um einfach nur zu arbeiten, sondern dass wir erleben und erfahren, wie Gott uns gebraucht, wie er unsere Gaben und Fähigkeiten nutzt, damit wir anderen zum Segen werden können und die wiederum unserer Gemeinde zum Segen werden, für unsere Gemeinde Fortschritt und Aufstieg bedeuten. Ihr Lieben, für mich sind diese Wahrheiten wichtig geworden und mich bewegt sie immer noch im Herz. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir als Kirche wirklich die Tragweite und die Tiefe dieser Verse wirklich verstanden haben. Denn hätten wir sie begriffen und so wie es dort heißt, hätten wir sie verstanden und hätten wir sie beherzigt, so müssten doch unsere Gemeinden von Fortschritt und Aufstieg schon betroffen sein, oder nicht? Müsste es nicht so sein, dass unsere Gemeinden wachsen und dass sie bereichert werden durch Menschen, die ihr Herz Gott übergeben und sich einbringen in die Gemeinschaft der Gläubigen? Müsste es nicht so sein, dass die Gemeinden unaufhörlich wachsen und explodieren, weil die Menschen dorthin finden? Und diese Sache hat einen Haken. Und dieser Haken ist nicht bei jedem Gläubigen der gleiche. Aber wir sehen, dass es Ellen White so wichtig war, an dieser Stelle einen Punkt zu machen, um aufzuzeigen, dass gerade das Verständnis, das richtige Verständnis der Gnade, die Voraussetzung dafür ist, dass diese Kette, dass dieser Prozess angestoßen werden kann. Das bedeutet, dass die Fülle des Heiligen Geistes in deinem Leben von diesen Dingen abhängt. Sie hängt davon ab, wie viel Heiligen Geist, wie viel Frühregen du in deinem Leben erhältst, hängt davon ab, wie sehr du bereit bist, das auszuleben. Und um überhaupt diese Bereitschaft zu haben, um das auszuleben, müssen wir ein richtiges Verständnis von Gnade haben. Die Frage ist, was wird am Ende dieser Menschheitsgeschichte sein? Die Bibel prophezeit uns unter anderem in Joel davon, dass es einen Spätregen geben wird. Also Gott wird noch einmal in einem besonderen Maße den Heiligen Geist ausgießen auf diese Erde, auf dass viele Menschen das rettende Evangelium kennenlernen und zweitens, um die Menschen, die zu dieser Zeit leben, noch vorzubereiten für die letzten Ereignisse, die dann stattfinden werden auf dieser Erde. Und wenn wir die Bibel betrachten, dann sehen wir, dass die Voraussetzung für die Ausgießung des Spätregens, also dass der Spätregen mich auch betrifft und mein Leben in meinem Leben mich benetzt, ist die Voraussetzung, dass ich auch den Frühregen erlebt habe. Der Frühregen symbolisiert den täglichen Empfang des Heiligen Geistes in deinem und meinem Leben. Und wir haben jetzt eben in den vergangenen Minuten uns dann beschäftigt, was es bedeutet, den Frühregen zu erleben und dass er in meinem Leben Frucht tragen kann. Und ich komme dort zu der Frage, die ich jetzt vielleicht dir stelle. Und vielleicht hast du Gott erst heute das erste Mal tiefer oder besser oder fester oder intensiver kennengelernt. Vielleicht bist du aber auch schon viele Jahre oder Jahrzehnte gläubig. Vielleicht kennst du gar nichts anderes als ein gläubiges Elternhaus und ein Leben, wo du selber im Glauben aufgewachsen bist. Und trotzdem muss ich dir und mir heute diese eine Frage stellen. Sind wir wirklich sicher, dass wir die Botschaft der Gnade durch den Glauben allein wirklich richtig verstanden haben? Das Ziel dieser Predigt soll nicht sein, dieses Thema noch einmal auszurollen, die Botschaft der Gnade. Wenn du die Bibel kennst, dann kannst du dich aufmachen und das Thema für dich selber noch mal studieren. Wenn du selber sagst, boah, was bedeutet das überhaupt, die Botschaft aus Gnade? Und ich kenne mich damit nicht aus und ich weiß nicht, wo ich dort jetzt Antworten finden soll. Dann wende dich an Amazing Discoveries. Aber ich möchte dir die Frage stellen, hast du die Botschaft der Gnade wirklich richtig verstanden? Denn wir haben in den vergangenen Minuten, in den gelesenen Versen, in den Zitaten gesehen, wie essentiell wichtig, und man könnte sagen, wie überlebenswichtig diese Botschaft, dieses Verständnis ist, damit ich mein Leben so ausleben kann, im Dienst für den Herrn, so wie Gott es sich für dich und mich wünscht. Und deswegen ist mein Aufruf jetzt zum Schluss an dich und an mich, dass wir dieses Verständnis von der Gnade und der Erlösung durch den Glauben allein für uns selber neu reflektieren und auch hinterfragen. Amen. Ich möchte euch einladen, am Schluss mit mir ein Gebet zu sprechen. Unser allmächtiger Vater, gütiger Gott, Herr Jesus Christus, wir kommen in dieser Predigtstunde zu dir und wir wollen uns dir hinwenden, wir wollen dich suchen. Denn wir erkennen in deinem Wort und haben es vielleicht auch schon selber in unserem Leben erlebt, dass wenn wir ein Leben ohne dich leben, dass uns etwas fehlt, dass uns Segnungen fehlen und dass unser Leben nicht so ist, wie wir es uns wünschen und dass das Ziel, was auf uns zukommt, nicht das ist, was wir uns eigentlich wünschen, sondern wir wünschen uns ein Leben, was voller Freude ist, was voller Glück ist und wir wünschen uns ein ewiges Leben in deiner Gegenwart und nicht einen ewigen Tod. Lieber Heiland, du hast uns die Botschaft der Gnade in deinem Wort auf so vielerlei Art und Weise aufgetan. Und ich danke dir dafür von allertiefstem Herzen, Herr Jesus, dass du uns hier Antworten aufzeigst. Ich möchte dich aber bitten, dass du uns ganz persönlich an jedem Einzelnen von uns aufzeigst, ob wir diese Botschaft schon verstanden haben oder ob wir sie so verstanden haben, wie du sie auch meinst und nicht so, wie wir es verstehen wollten oder wie wir es gehört haben bis jetzt durch unsere Ohren. Herr, lass du uns das erkennen, ob dein Wort in unserem Leben auch wirklich zu einem Licht, zu einer Fußesleuchte geworden ist und dein Licht unser Leben erhält oder ob wir an den Grundlagen, an den essentiellen Grundlagen unseres Glaubenslebens schon hapern. Mögest du deine Gnade walten lassen, indem du das in unserem Leben offenbar werden lässt. Hab du Dank dafür in deinem Namen, Jesus Christus. Amen.